Ach ja, wie schön.
Oh, schon an.
Die ersten Worte, die ihr von mir hören solltet, waren eigentlich: Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. So gehört sich das nicht. Und als Jesus von dort wegging, sah er einen Menschen am Zoll sitzen, der hieß Matthäus, und er sprach zu ihm: Folge mir. Und er stand auf und folgte ihm. Das ist ein wenig abrupt, der Einstieg, dessen bin ich mir bewusst. Die Situation ist ja wirklich ungewöhnlich. Jesus geht dort, dort sitzt ein Mann, er sagt: Hopp, hopp, was sitzt du da noch? Hopp, hopp, steh auf, komm mit. Und dieser Mann hätte ja sagen können: Was ist das denn für ein Vogel? Aber nein, er steht auf, verlässt seine Lebenssituation, wie wir aus den weiteren Texten erfahren, und folgt Jesus. Ohne das am Text begründen zu können, bin ich der festen Gewissheit, dass vor dieser Begegnung schon etwas stattgefunden haben muss. Jesus musste Kontakt mit ihm gehabt haben. Dieser Mann, Matthäus, muss etwas von ihm erfahren haben. An einer anderen Stelle sagt Jesus ganz bewusst, dass jemand, der ihm nachfolgen will, die Kosten überschlagen soll, was es einen denn kostet. Insofern glaube ich, da wird eine Begegnung vorher stattgefunden haben, die dann an einer ganz gewissen Stelle entscheidungsreif war, die erntereif war, sodass Jesus sagt: Jetzt, Matthäus, Matthaion, komm, was ist los? Kommst du mit oder nicht? Matthäus steht auf, verlässt seine damalige Situation und wird ein, ich könnte jetzt Nachfolger sagen, aber streng genommen finden wir das in der Bibel gar nicht so. Er wird ein Matthäus, er wird ein Schüler oder mit einem Wort aus dem Lateinischen, er wird ein Discipulus. Und der Discipulus ist derjenige, ihr kennt das Wort, der Disziplin hat. Das ist der Discipulus. Disziplin ist die Tugend derjenigen, die einem Meister folgen, die einem Lehrer des Lebens folgen. Und ohne Disziplin, ohne Selbstbeherrschung, ohne eine gewisse, barmherzige, aber feste Hand gegen sich selbst, kann man einem Lehrer, einem Meister nicht folgen. Dazu hört euch bitte noch einmal, oder falls ihr nicht da wart, die Predigt vom letzten Sonntag an. Die Schüler Jesu sind gekennzeichnet durch eine gewisse Disziplin. Und die Jünger, die Schüler, die lebten bei Jesus und mit ihrem Meister. Und das war ja auch im Handwerk üblich, noch im letzten Jahrhundert. Da hat man dann mit 14 das Elternhaus verlassen und hat dann gelebt beim Meister, beim Handwerksmeister im Haus und hat dann alles mitgemacht. Essen, schlafen, laufen, arbeiten, ruhen, hören, reden, schweigen, alles wie der Meister. Und Jesus ist gewandert und die Leute sind mitgewandert. Es gab auch Rabbinen, die sind nicht gewandert, aber Jesus war ein Meister, der gewandert ist. Und wenn du ein Christ bist, dann gehörst du zu den Schülern von Jesus. Oder wie die jüdische Tradition sagen würde, du bist einer der Talmidim. Du folgst Jesus. Und du wirst gut zuhören, was er von dir will. Und die folgende Predigt, die jetzt kommt, die ist für Menschen, die sich freiwillig begeben haben unter die Hand eines Meisters. Die haben sich manzipiert, nicht emanzipiert, sondern manzipiert, ganz bewusst unter die Hand eines Meisters gegeben. Du bist ein Christ, also wirst du ein Leben lang beim Meister in die Lehre gehen. Das wird nicht mehr aufhören. Du wirst auf die Dinge hören, die Jesus wichtig sind. Und du wirst die Dinge tun, die Jesus dich gelehrt hat, so gut du es im Moment kannst, so gut du es verstanden hast. Nicht besser, als du es kannst oder auch nicht besser, als du es verstanden hast, nur so gut, wie du es verstanden hast. Und du wirst dabei Erfolge haben und du wirst Niederlagen erleben. Und wenn du länger in der Ausbildung bei Jesus bist, dann wird sich im Nachhinein der Eindruck von dem, was Erfolg war, und dem, was Niederlage war, verwischen und du wirst dir gar nicht mehr so sicher sein. Je länger du in der täglichen Ausbildung bei Rabbi Jeschua bist, desto besser wirst du ihn kennenlernen. Und umso überraschter wirst du immer wieder von ihm sein werden. Und je länger du in der täglichen Ausbildung bei Rabbi Jeschua bist, desto besser wirst du dich selber kennenlernen. Und umso überraschter wirst du immer wieder von dir selbst sein. Manchmal zum Positiven und manchmal auch, dass man denkt, oh, das gibt's ja nicht. Jetzt haben wir, glaube ich, die Basis gelegt, die gemeinsame Basis dafür, dass wir uns die Worte unseres Meisters, unseres Lehrers, unseres Rabbis und Herrn Jesus anhören können, wie wir sie in der sogenannten zweiten Abschiedsrede finden, im Kapitel des Johannes. Ich glaube, wir stehen mal auf vor dem Wort Gottes, oder? Das tut doch gut. Jesus spricht, ich bin der wahre Weinstock und mein Vater der Weingärtner. Eine jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, wird er wegnehmen. Und eine jede, die Frucht bringt, wird er reinigen, dass sie mehr Frucht bringe. Ihr seid schon rein um des Wortes willen, das ich zu euch geredet habe. Bleibt in mir und ich in euch. Wie die Rebe keine Frucht bringen kann aus sich selbst, wenn sie nicht am Weinstock bleibt, so auch ihr nicht, wenn ihr nicht in mir bleibt. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Wer nicht in mir bleibt, der wird weggeworfen wie eine Rebe und verdorrt. Und man sammelt sie und wirft sie ins Feuer und sie müssen brennen. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch widerfahren. Darin wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und werdet meine Jünger. Lieber Herr, wir danken dir für dein Wort und bitten dich, dass du es an uns segnest, uns zugute und dir zur Ehre. Amen. Setzen wir uns. Ja, Jesus tritt hier nicht gerade unbescheiden oder bescheiden auf. Er sagt, er ist der wahre Weinstock, nicht irgendein Weinstock, der wahre Weinstock. Er sagt ja auch, er sei das wahre Licht oder er sei das wahre Brot, er sei der gute Hirte. Jesus sagt, er ist der wahre Weinstock. Seine Zuhörer müssen gestutzt haben, denn die sind ja ausgebildet schon im Rahmen der jüdischen Religion. Und sie wussten doch, Moment, da mit dem Weinstock, hier, das war doch, wo war denn das nochmal mit dem Weinstock? Und jemand anders hat dann gesagt, naja, zum Beispiel in Jeremia 5. Ja, kannst du nochmal zitieren? Ja, ich aber hatte dich gepflanzt als einen edlen Weinstock, ein ganz echtes Gewächs. Wie bist du mir denn geworden zu einem schlechten, wilden Weinstock? So spricht Gott der Herr über Israel, über das Volk Israel. Das Volk, das er liebt. Jesus vergleicht sich und betitelt sich als der wahre Weinstock. Ohne Israel jetzt abzusprechen, der Weinstock des Herrn zu sein, die Pflanzung Gottes, identifiziert sich Jesus auf eine ganz selbstbewusste Art und Weise mit einem der bekanntesten Symbole in der Bibel, in der Tora des jüdischen Volkes. Er sagt, letztlich, Jesus ist auserwählt. Er sagt, ich bin bestimmt, auf mir ruht der Wille Gottes. Ich bin der wahre Weinstock. Und dann knüpft er daran, in dieser Gedankenwelt einer Weinpflanze, ich erkläre gleich nochmal die Teile, ist eigentlich offensichtlich, aber es hilft trotzdem. Er identifiziert sich also dort und sagt, sein Vater sei der Weingärtner. Und wir, die Schüler Jesu, seien die Reben. Also die Reben sind diese kleinen Stöckchen, die von dem Weinstock, von der Weinpflanze abgehen. Und da hängen die Trauben dran. Die Trauben bestehen aus Beeren. Also das ist so, wir haben eine Pflanze und da sind kleine Ästchen dran, das sind die Reben. Und diese Reben, die bringen Frucht, also wenn sie die Verbindung halten. Rein logisch ist das jetzt ein bisschen herausfordernd. Nicht wahr? Also Jesus sagt, ich bin der Weinstock, ich bin die Weinpflanze. Und so ein paar Stückchen von der Weinpflanze sagt er, das seid ihr. Also wie denn jetzt? Ist der ganze Weinpflanze Jesus? Oder sind wir als die Reben, die doch auch Weinpflanze sind, plötzlich die Reben? Also das ist schwierig, das ist herausfordernd. Aber das soll uns jetzt nicht irritieren, später kann es uns, glaube ich, sogar helfen. Jetzt haben wir die Aussageelemente. Wir haben Jesus, die Weinpflanze, wir haben uns, die traubentragenden Äste und Gott, unser und Jesu Vater, der Weingärtner. Oder auch manchmal derjenige, der einen Weinberg anlegt im Alten Testament. Das ist häufig ähnlich verwendet. Was würdet ihr denn jetzt sagen? Was ist denn so das, worum es Jesus in dem Text eigentlich geht, in dem, was er sagt? Was ist die Zielperspektive des Kleintextes? Auf was richtet sich das Interesse Jesu? Jetzt könnten wir hier eine große Gruppenarbeit machen oder so, aber ich nehme es mal vorweg. Eigentlich geht es um Frucht, um viel Frucht. Wie bringe ich Frucht? Wie kommt es zu guten Früchten oder zu mehr Früchten? Jesus sagt, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Das ist eigentlich in dem Bereich eine Allerweltsweisheit. Wenn die Äste keine Verbindung zur Pflanze haben, können sie keine Früchte hervorbringen. Bleibt in mir und ich in euch. Wie die Rebe keine Frucht bringen kann aus sich selbst, wenn sie nicht am Weinstock bleibt, so auch ihr nicht, wenn ihr nicht in mir bleibt. Es geht wohl, offenbar, um das Hervorbringen von Frucht, von Trauben. Und in Versen 9 bis 11, die ich jetzt ausgespart habe, merkt man, dass diese Früchte des Glaubens wohl in erster Linie Taten sind, die aus Liebe geschehen. Es geht um Liebe. Die Aufforderung Jesu lautet jetzt aber nicht, und das wäre doch irgendwie auch überzeugend, bringt Frucht oder reißt euch mal am Riemen oder ähnliches. Sondern die Aufforderung Jesu lautet, bleibt in mir. Es geht ihm um Frucht, er sagt aber nicht, bringt Frucht. Die Reben können sich nicht vom Weinstock trennen, sich, jetzt kommt das Wort in der üblichen Bedeutung, sich emanzipieren, sich selbstständig machen, aus der Hand wegbegeben. Die Reben können sich schlichtweg nicht autonom machen, für sich sein. Also streng genommen könnten sie schon im Rahmen dieses Bildes gesprochen, aber dann bringen sie keine Frucht mehr, weil sie sich vom Leben getrennt haben, vom Weinstock getrennt haben und damit dem Tod verfallen. Die Rebe, die sich vom Weinstock trennt, verfällt dem Nichts. Sie wird vernichtet. Ohne mich könnt ihr was tun? Nichts. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Eine Rebe bringt keine Trauben hervor. Ein Schüler von Jesus erfährt keine guten Folgen der Verbindung zu Jesus, wenn er sich von ihm trennt. Willst du nicht erleben, wie Jesus dein Leben segnet, tröstet, verändert und heil macht? Und willst du nicht erleben, dass Jesus durch dich andere segnet, tröstet, verändert und heil macht? Dann lautet das Rezept, trenn dich von Jesus. Andererseits, welche Bedingungen musst du erfüllen, damit Jesus dein Leben segnet, tröstet, verändert und heil macht? Welche Bedingungen musst du erfüllen, dass Jesus durch dich segnet, tröstet, verändert und heil macht? Bleib in ihm. Ganz ängstliche Menschen oder Menschen mit einem sehr aufmerksamen Gewissen, mit einem sensiblen Gewissen, das durch viele Sandkörner des Lebens ganz empfindlich geschliffen wurde, solche Menschen unter uns, solche Geschwister, die sagen jetzt, oje, oje, jetzt muss ich auch noch bleiben. Ich dachte, es genügt, wenn ich in den Gottesdienst gehe. Und ich lese sogar Bibel. Und ich habe einen Dauerauftrag für die Gemeinde. Und jetzt muss ich, ach nee, auch da, jetzt muss ich auch noch bleiben. Das klingt so harmlos. Ich glaube, das ist ganz schwer. Wenn das so wichtig ist, ist das wahrscheinlich ganz schwer. Und wenn ich da irgendwas falsch machen kann, dann bin ich wahrscheinlich der Einzige, der es falsch macht. Ich habe in den entscheidenden Dingen meines Lebens, wenn ich nur ganz einfach sein sollte, ich habe es so kompliziert gemacht, ich habe es kaputt gemacht. Es gibt Geschwister unter uns, die sind so hypersensibel, dass sie an den Stellen, die als Trost gemeint sind, eine große Last und eine große Anklage empfinden. Jesus sagt, bleibt in mir und ich in euch. Ein Kapitel vorher haben wir auch schon gelesen, Vers 20, an jenem Tage werdet ihr erkennen, dass ich in meinem Vater bin und ihr in mir und ich in euch. So wie Jesus im Willen und Herzen Gottes geborgen ist, so ist er auch in uns und wir in ihm. Das geschieht durch das wunderbare, lebensstiftende Wirken des Heiligen Geistes. Und vielleicht hilft dir dieses logisch spannungsreiche Bild von Weinstock und Reben wirklich weiter. Wie der Weinstock in den Reben ist, so sind die Reben im Weinstock. Beides sind eins und sind doch unterschieden. So ist also die Verbindung zu dir. Wie du in Jesus bist, so ist Jesus in dir. Weil Jesus in dir ist, kannst du in Jesus sein. So wie Jesus im Willen und Herzen Gottes geborgen ist, so ist er es in uns. Und durch den Glauben entsteht diese wunderbare, lebensstiftende Verbindung. Durch den Glauben bist du in Christus geborgen, wie er in dir lebendig ist. Wie ist es denn zu dieser Verbindung gekommen? Nicht durch deine Bewerbung. Nicht durch deine Bewerbung, wie damals in der Antike sich Philosophenschüler beworben haben bei einem Philosophen oder auch wie Rabbinenschüler sich beworben haben bei den Rabbis, sondern auch nicht durch deine Fruchthervorbringungsaussichten, dass Jesus sagt, ach guck mal, ja, die Chancen stehen gut auf eine fette Ernte. Nicht durch deinen freundlichen Charakter, nicht durch deine wirklich beeindruckende Disziplin unter uns. Vielleicht bist du wirklich die Person, die am meisten Bibel liest in dieser Gemeinde. Kann ja sein. Nicht dadurch, sondern dadurch, dass Christus dich gewollt hat, dich erwählt hat und dich angesprochen hat. Dadurch, dass er dein Herz gewonnen hat auf eine Art und Weise, die uns wirklich glücklich macht, aber die wir doch bis heute nicht letztlich erklären können und auch nicht begründen können. Er ist auf den Worten der Heiligen Schrift eingeritten in unsere Herzen und hat uns ihn so lieb gemacht, sich so lieb gemacht. Es ist sein Werk. Er hat es fertiggebracht, dass du dich selbst verleugnen kannst und willst und dein Kreuz auf dich nehmen willst. Es ist sein Werk, dass du geeignet bist für das Reich Gottes, dass du dich eben beim Pflügen nicht umschaust und deine Furche wird krumm, sondern dass du den Kopf erhebst, nach vorne schaust auf den Herrn. Das ist sein Werk. Es ist sein Werk, dass du sein Eigentum bist, zu verkündigen die Wohltaten dessen, der dich berufen hat, von der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht. Das ist sein Werk. Und das ist so schön und so entlastend. Wohl dem, der das innerlich fassen kann. Jetzt fragst du dich vielleicht, das ist auch relativ theoretisch bisher, wie geht das in Jesus bleiben? Ich könnte jetzt praktische Tipps geben. Lies morgens in der Bibel. Lerne Gottes Wort in Teilen auswendig. Schaffe Oasenorte in deinem Leben. Gönne dir Zeiten der Stille und des Austausches vor Gott. Engagiere dich in der Gemeinde. Nutze weniger soziale Medien. Lösch zeitweise Instagram. Tu die Dinge, die Jesus wichtig waren. Geh zu den Menschen, die einsam und allein sind. Meide die Orte, die dich von Jesus wegbringen. Das sind alles total gute Sachen. Und ich habe nicht eine Spur von Ironie dabei. Das sind alles gute Sachen. Zum Teil sind sie selbstverständlich, wir tun sie trotzdem nicht. Ich möchte trotzdem auf einen anderen Aspekt eingehen. Jede Sache, die ich eben erwähnt habe, ist eine Predigt wert. Trotzdem, ich möchte heute viel schlichter, einfältiger sein. Ja, was heißt in Jesus bleiben? Und wenn wir das ganz einfach runterbrechen, für mich, ich brauche es vielleicht auch schlichter, in Jesus bleiben heißt nicht weggehen. Erstmal heißt in Jesus bleiben, neben all den Dingen, die wirklich gut sind, geh nicht weg. In Jesus bleiben heißt nicht weggehen. In Johannes 6 lesen wir, Jesus hat da seine Jünger ziemlich geärgert mit Worten von Leib und Essen und Blut trinken. Und von da an wandten sich viele seiner Jünger ab und gingen hinfort nicht mehr mit ihm. Da sprach Jesus zu den 12, na, wollt ihr auch weggehen? Da antwortete ihm Simon Petrus, Herr, wohin sollten wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens und wir haben geglaubt und erkannt, du bist der Heilige Gottes. Es gibt so viele Dinge in deinem Leben, die Kraft haben oder die Kraft hätten, dich von Jesus wegzubringen. Jesus fragt, wollt ihr auch weggehen? Willst du auch weggehen? Es gibt so viele offene, denkerische Fragen. Es gibt so viel Scham über sich selbst und über andere Christen, die dir peinlich sind. So viel Verletzung durch Menschen, so viel Verletzung durch Menschen in der Gemeinde. So wenig Anerkennung, so wenig Lob, so wenig gesehen werden, oder? Was quält dich? So viel Zerbruch, so viele Krisen, so viel Krankheit bei Menschen, die doch Jesus treu nachfolgen. Welche Not hätte die Kraft, dich von Christus wegzubringen? Krankheit, Schmerzen, Armut, Enttäuschung, verletzter Stolz? Oder welcher vermeintliche Segen hätte die Kraft dazu? Welcher berufliche Erfolg? Welcher Lottogewinn? Welcher attraktive Mann oder welche attraktive Frau? Welche Überforderung durch ein Gemeindeamt hätte die Kraft, dich von Christus wegzubringen? Welche Leistung, welches Versagen deiner Kinder? Die Tatsache, dass du keine Kinder hast, was könnte dich von Christus wegbringen? Da antwortete ihm Simon Petrus, Herr, wohin sollten wir denn gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens und wir haben geglaubt und erkannt, dass du bist der Heilige Gottes. Petrus sagt, Jesus, du bist doch ohne Alternative. Du hast Worte ewigen Lebens. Du hast sie gesprochen, du bist Wort des Lebens. Ich habe doch Leben von dir. Du bist mir zum Heil Gottes geworden, bist mir von Gott zum Heil gemacht. Du bist der Weinstock. Wie sollte ich mich denn davon trennen? Ich gehe nicht weg. Ich bleibe hier, ich bleibe bei dir, ich bleibe bei deinem Wort, ich bleibe unter deinem Wort. Ich bleibe bei den Leuten, die dich auch lieb haben. Ich bleibe bei deiner Gemeinde, ich verlasse die Versammlung nicht. Komme, was wolle. Ey, ich bleib dabei. Bleibt in mir und ich in euch. Ich versuche die Worte von Jesus hier ernst zu nehmen, ihm beim Wort zu nehmen. Und dann scheint mir das erste Ziel der Nachfolge nicht die Frucht zu sein. Sind es nicht die Werke, nicht die Disziplin, nicht die guten Gewohnheiten, nicht das Lesen seines Wortes, nicht die Taten der Liebe anderen Menschen gegenüber, sondern das erste Ziel, vielleicht nicht das einzige, aber das erste Ziel meiner Nachfolge ist, dass ich mich nicht mehr von Jesus entferne. Dass wir bleiben, ausharren, in seiner Gemeinschaft bleiben, so wie er in uns ist. Und wenn es einen weiteren Horizont gibt, in den ich das einzuordnen habe, meine Nachfolge, dann ist es das Lob Gottes. Darin wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und werdet meine Jünger. Bei allem Wunsch nach mehr Frucht, ich kann das total verstehen, mehr geistlichem Leben, mehr Evangelisation, mehr Bekehrung, besseren Gemeindestrukturen, paradoxerweise Sehnsucht nach mehr Ruhe, nach mehr Gelassenheit, nach mehr Entspannung, immer mehr, heißt es in der Jüngerschaft doch zuerst bleiben, in Jesus bleiben. Ich habe vorhin schon über die Geschwister mit sensiblem Gewissen gesprochen. Zwei Verse gibt es hier, die wir nicht übergehen wollen, die diese Geschwister unruhig machen. Eine jede Rebe an mir, Vers 2, die keine Frucht bringt, wird er wegnehmen. Und eine jede, die Frucht bringt, wird er reinigen, dass sie mehr Frucht bringe. Vers 6, wer nicht in mir bleibt, der wird weggeworfen wie eine Rebe und verdorrt. Und man sammelt sie und wirft sie ins Feuer und sie müssen brennen. Und das kann große Angst machen. Was ist, wenn ich eine Rebe bin? Was ist, wenn ich vielleicht die einzige Rebe bin, von der der Weingärtner sagt, oh, die blockiert aber den Saft für andere. Solange die dabei ist, können die anderen nichts werden. Was ist denn, wenn ich gerade diese Rebe bin? Und die Leute waren vertraut mit den damaligen Zusammenhängen. Man schneidet Reben weg, damit andere mehr Frucht bringen können. Und im Bild gesprochen jetzt, so Jesus hat ja eine Bildrede, da verdorren die, dann werden sie abgeschnitten oder werden abgeschnitten und verdorren dann, werden gesammelt und verbrannt. Und das sind wirklich Gerichtsworte, apokalyptische Gerichtsworte, die einen verunsichern können. Jesus Christus, dein Herr, spricht: Ihr seid schon rein um des Wortes willen, das ich zu euch geredet habe. Ihr, so sagt er zu seinen Jüngern, die diese harten Worte auch hören, seid schon rein, ihr seid schon gereinigt, ihr habt den Prozess des Ausscheidens längst überstanden. Dass dich Jesus Christus, und wenn es erst jetzt und hier und heute ist, dass Jesus Christus dich mit seinem Wort erreicht hat, macht dich rein. Schenkt dir Verbindung zu ihm, schenkt dir Frucht. In Jesus Christus, in der Verbindung zu Jesus Christus, kann dein Leben nicht mehr fruchtlos sein. Und in Verbindung zu Jesus Christus kann dein Leben nicht mehr scheitern. Maria, die Schwester von Martha, hat in der berühmten Szene, wo beide da sind und sie sitzt die ganze Zeit rum, das Richtige getan. Sie hat Jesus zugehört, hat sich dem Wort ausgesetzt. Sie ist einfach nur bei Jesus geblieben. Sein Wort hat sie rein gemacht. Sie bleibt in der Nähe von Jesus. Martha räumt zwischendurch die Geschirrspülmaschine aus und macht also Sachen, die total gut sind. Maria hört einfach zu. In Jesus bleiben, darum geht es uns. Mir passiert es öfter, mit zunehmendem Alter, ich gebe Geräusche von mir. Bei den alltäglichsten Handlungen gebe ich Geräusche von mir. Und mir ist das lange Zeit peinlich gewesen. Ich dachte mal, hoffentlich hat das keiner gehört. Ein Geräusch, das ich dabei mache, klingt so. Daher kommt lautmalerisch das Wort ach daher. Ich weiß gar nicht, ob das typisch deutsch ist, so wie das Wort doch. Das wäre auch mal, können wir gut drüber unterhalten. Aber wer viel ach sagt, der ächzt. Ächzen ist ach sagen. Ach, was habe ich wieder schlecht geschlafen. Ach, Herr, mein Rücken tut so weh. Ach, Herr, ich mache mir so Sorgen. Oder ach, ich habe so Angst. Ach, Herr, segne deine Welt. Ach, Herr, dein Wille geschehe. Ach, Herr, dein Reich komme. Wenn du bei Jesus bleibst, folgst du ihm nach und dein Leben wird Frucht bringen. Und jedes Ach, jedes Ächzen deiner Existenz kann Gebet sein und wird Gebet, es wird verwandelt. Sei dir nicht peinlich, widme es, weihe es, dein Ächzen dem Herrn. Nachfolge ist im Kern bei Jesus bleiben. Ich möchte schließen mit Worten, die hier auch in der Gemeinde in letzter Zeit schon mal, mindestens zweimal zitiert worden sind, aber in der Nachfolge von Paulus auch, der sagt, das kann man gar nicht oft genug sagen, lesen wir nochmal Worte von Luther oder die ihm zugeschrieben werden. Auf dem Hintergrund dessen, was wir heute gehört haben, und damit schließen wir gleich. Mir ist es bisher wegen angeborener Bosheit und Schwachheit unmöglich gewesen, den Forderungen Gottes zu genügen. Wenn ich nicht glauben darf, dass Gott mir um Christi willen dies täglich beweinte Zurückbleiben vergebe, so ist's aus mit mir. Ich muss verzweifeln, aber das lasse ich bleiben. Wie Judas an einen Baum mich hängen, das tue ich nicht. Ich hänge mich an den Hals oder Fuß Christi wie die Sünderin. Und ob ich auch noch schlechter bin als diese, ich halte meinen Herrn fest. Dann spricht er zum Vater, dies Anhängsel hier, das muss auch durch. Es hat zwar nichts gehalten und alle deine Gebote übertreten, Vater, aber er hängt sich an mich. Was will's? Ich starb auch für ihn. Lass ihn durchschlupfen. Das soll mein Glaube sein. Und ich frage dich nochmal, ist dir das zu wenig? Ist dir das zu pessimistisch? Ja, ich gebe zu, das ist kein Glaube, der große Hallen füllt. Mit dem Glauben kann man vielleicht keine christlichen Bestseller schreiben. Aber es ist ein kleiner, feiner, treuer, auf Jesus gerichteter Bleibeglaube. Das ist ein, wohin sonst sollte ich gehen, Glaube. Das ist ein, du hast Worte des ewigen Glaubens, Glaube. Das ist ein kleiner, bleibt in mir und ich in euch, Glaube. Amen. Ich bete noch kurz. Lieber Jesus Christus, wir danken dir, dass du auf eine ganz geheimnisvolle Art und Weise in dieser Welt und in unserem Leben lebendig bist. Wir danken dir für die Momente, in denen du uns nahe gekommen bist. Und wir danken dir, dass du unseren Glauben stärkst, stiftest, tröstest, dass du uns durchbringst. Ich möchte mich an dir festhalten, in der Gewissheit, dass ich von dir gehalten bin. Gelobt sei dein Name. Amen.